Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir führen dieses Mal unser Thema weiter. Was bleibt von der Kulturhauptstadt 2024? Was kommt? Und sprechen dazu mit Christina Jaric, die in einem kleinen Team arbeitet, die als Nachfolgeorganisation sozusagen das Erbe der Kulturhauptstadt übernimmt. Und wir sprechen mit Bernd Naprutnik, der seit kurzem eine sogenannte Männerberatung in Bad Ischl anbietet, und fragen, was das überhaupt ist, eine Männerberatung, für welche Männer und Angehörige sie eine Hilfestellung sein könnte und ob sie auch einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, das im zweiten Teil der Sendung. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Ja, was bleibt von der Kulturhauptstadt 2024 und was kommt? Das fragen wir diese Woche noch einmal nach. Von Anfang an hat ja das Projekt längerfristige kulturelle Entwicklungen anstoßen sollen. In Kooperation mit dem offenen Technologielabor Otello betreibt ab diesem Jahr ein kleines Team die Nachfolgeorganisation der Kulturhauptstadt GmbH. Christina Jaric ist Teil davon und mit ihr habe ich folgendes Studiogespräch geführt. Ich begrüße jetzt Christina Jaric von der Kulturhauptstadt GmbH bei uns im Studio. Christina, schön, dass du zu uns gekommen bist.
Ja, danke für die Einladung.
Es liegt ja nicht nur das Kulturhauptstadtjahr hinter uns, hinter euch, sondern auch viele Jahre der Vorbereitung, schon der Bewerbung. Das ganze Projekt der Kulturhauptstadt ist eines, das auf längerfristig ausgelegt ist. Es geht jetzt weiter, auch die Arbeit im Rahmen der GmbH geht noch weiter. Wie sieht denn das jetzt organisatorisch konkret aus? Was ist von euch jetzt im Moment und für die nächste Zeit zu tun?
Aktuell sind wir gerade dabei, eigentlich, dass wir die Evaluierung weiter vorantreiben. Also die Kulturhauptstädte Europas sind verpflichtet, sich zu evaluieren bzw. evaluieren zu lassen. Wir arbeiten da zusammen mit der Wirtschaftsuniversität Wien, mit dem NPO-Institut, die eine soziale Wirkungsanalyse machen. Und es ist so, dass wir eben aktuell schauen, dass alle Daten gesammelt werden, alle vollständig an den Evaluierungspartner gegeben werden. Die kommen auch direkt von den ProjektträgerInnen, sind dann doppelt geprüft und wir wollen mit diesem Ansatz eben ein gesamtheitliches Resümee, eine gesamtheitliche Evaluierung, die über quantitative Zahlen hinausgeht, liefern, wo man dann auch sehen kann im weiteren Verlauf, was die Investitionen in Kunst und Kultur auch anderen Sektoren bringen. Und das wird sehr viel sein. Das haben wir jetzt schon gehört, aber das ist natürlich zu wenig. Das muss extern und unabhängig einfach bei den Sektoren abgefragt werden. Und das passiert gerade.
Die Ergebnisse werden selbstredend erst später kommen. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sowas überhaupt evaluieren? Welche Auswirkungen zum Beispiel Kulturveranstaltungen in anderen Bereichen gehabt haben?
Also das ist dieser Vorteil dieser sozialen Wirkungsanalyse, dass sich dieses Institut und die Forschenden eben darauf fokussieren, Experteninnen-Interviews zu führen aus Sektoren, die dann natürlich unterlegt werden mit quantitativen Zahlen. Wird auch der Kultursektor zum Beispiel mit einbezogen, aber nicht nur. Und da wird eben qualitativ und quantitativ untersucht, was die Vorzüge gebracht haben, auch jetzt dieses Jahres, und was die Auswirkungen waren von so einem Kulturhauptstadtjahr für die gesamte Region.
Gibt es da schon sichtbare Tendenzen, die man schon ein bisschen voraussagen kann?
Das wäre jetzt ein bisschen Kaffeesud lesen. Man muss der Wissenschaft ihre Zeit lassen, um da wirklich recht differenzierte Ergebnisse liefern zu können. Die Evaluierung an sich, also dieses ganze umfassende Konglomerat, das wir dann auch der Europäischen Kommission vorlegen, das wird Ende 2025 publiziert werden. Was aktuell schon einfacher ist, ist das Quantitative. Das können wir natürlich aktuell schon sagen, weil wir laufend diese Zahlen einfach von unseren Projekten, also von den Eigenprojekten und von den ProjektträgerInnen bekommen. Da ist die Tendenz sehr positiv.
Das heißt was?
Das heißt, wir haben eine BesucherInnenzahl oder werden dann unterm Strich eine BesucherInnenzahl haben, die sich durchaus sehen lässt. Also wir sind eine Kulturhauptstadt im ländlichen Raum und wir haben ganz viel Personen aktivieren können und motivieren können, Kultur zu erleben, die man vorher vielleicht nicht so in der Szene getroffen hat. Und das lässt sich jetzt auch an den Zahlen ablesen.
Die Kulturhauptstadt GmbH ist noch aktiv, im Großen und Ganzen bis März in etwa. Aber dann geht es für dich und auch Kolleginnen und Kollegen von dir weiter. Wie schaut das dann aus?
Genau, wir versuchen jetzt die sogenannte Legacy zu verfolgen, also das Erbe, der Ausblick, der Aufbruch dieses Kulturhauptstadtjahres. Kulturhauptstadtprozesse sind darauf ausgelegt, nachhaltig für die Regionen zu wirken, in denen sie ausgetragen wurden. Also das ist mehr als ein Festival, das kurz einmal aufpoppt. Wir haben da jetzt ja auch, also wir im operativen Team, als auch alle Kooperationspartner, Kooperationspartnerinnen haben jetzt die letzten Jahre investiert, dass kulturelle Entwicklung im Salzkammergut geschaffen wird. Und das möchten wir in Zukunft nicht missen und möchten diesen frischen Wind, diese Energie weiternehmen. Und da sind jetzt operativ aktuell Stefan Heinisch, Lisa Neuhuber und ich dabei, das natürlich mit ganz vielen externen Partnern und Partnerinnen zu evaluieren, wie es überhaupt weitergehen kann. Wir schauen uns da andere Kulturhauptstädte an, die es geschafft haben, dass sie die positiven Entwicklungen aus ihrem Titeljahr mitnehmen können, und daran orientieren wir uns gerade.
Es gibt auch die Initiative Kulturvision Salzkammergut 2030, die auch eben nach vorne hin ausgelegt ist. Inwieweit wird da zusammengearbeitet?
Also Kulturvision 2030, der Kulturentwicklungsplan, der ja im Zuge auch des Bewerbungsprozesses zur Kulturhauptstadt entstanden ist, ist natürlich eine wichtige Richtschnur. Also das sind schon Themenfelder abgedeckt worden, die man jetzt im Kulturhauptstadtjahr wiederfinden hat können im Programm. Da geht es um Dinge wie Natur und Kultur, da geht es um Begriffe wie Kultur und Tourismus, Erinnerungskultur. Das sind alles schon Themenfelder, die in diesem Kulturentwicklungsplan aufgegriffen und publiziert wurden. Und Kulturentwicklungsplan 2030 impliziert eben auch, dass nachhaltige Kulturentwicklung passieren muss. Und nachdem das am Beginn der Bewerbungsphase eben schon so einen maßgeblichen Einfluss gehabt hat auf die Themen, die mit denen wir uns beschäftigen jetzt oder beschäftigt haben in der Region gemeinsam, bleibt dieser Kulturentwicklungsplan für uns ja ein wichtiges Nachschlagewerk, eine wichtige Publikation, die wir jetzt in der Zukunft auch ja umsetzen möchten, weiter umsetzen möchten, gemeinsam mit allen KünstlerInnen, mit allen KulturarbeiterInnen, anderen unterstützenden Sektoren und Partnern. Das ist jetzt das Ziel. Der Verein Kulturvision, der ja die Idee dieses Kulturentwicklungsplans auch in ihrem Vereinszweck drinnen hat, ist natürlich auch eine wichtige Partnerorganisation für uns in diesem ganzen Nachhaltigkeitsprozess.
Die europäische Kulturhauptstadt Bad Ischl und das Salzkammergut, also ein langfristiges, langjähriges Projekt über das Kulturhauptstadtjahr hinaus. Trotzdem natürlich hat dieses Kulturhauptstadtjahr, auf das wir noch ein bisschen zurückblicken, ganz wesentliche Impulse gesetzt und es gibt natürlich auch Bereiche, die man kritisch beleuchten kann. Ein Kritikpunkt war, dass lokale Kulturinitiativen und zwar durchaus auch solche, die nicht nur im traditionellen Bereich verortet sind, sondern durchaus auch progressive und zeitgenössische Kunst und Kultur vertreten, wie etwa das Kino Ebensee oder der Wofallstall in Mitterndorf, dass diese Kulturinitiativen zu wenig Beachtung und auch Wertschätzung erfahren haben. Und das ist ja eigentlich gerade im Sinne dessen, dass man also Prozesse von innen heraus auch in Gang setzen möchte. Natürlich fatal ist da von euch angedacht, hier einen Richtungswechsel vorzunehmen.
Also aus meiner Sicht wäre eine Kulturhauptstadtbewerbung und eine Kulturhauptstadtumsetzung ohne die regionalen Partner und Partnerinnen, jetzt ganz egal, ob sie aus der freien Szene kommen, aus der Traditionskultur oder aus der klassischeren Kultur, unmöglich. Also eine Umsetzung ohne diese Organisationen wäre nicht möglich. Und wir haben das Programm nur so hinbekommen, weil wir einfach viele regionale Partner und Partnerinnen gehabt haben, die das mit uns gestemmt haben. Aus meiner Sicht sind auch alternative Kulturvereine eingebunden gewesen. Also es sind sowohl das Kino Ebensee als auch der Wofallstall, als auch zum Beispiel Radio B138 Projektträger in einem oder sogar in mehreren Projekten gewesen und haben durch das auch Netzwerke bekommen, die man vielleicht ohne einen Kulturhauptstadtprozess in der Form nicht bekommen hätte. Und ich glaube, dass wir an dem weiterarbeiten müssen. Also wir werden auch in dieser zukünftigen Zeit, in der wir jetzt die nachhaltige Entwicklung der Kulturhauptstadt vorantreiben wollen, ohne diesen regionalen Partnern natürlich diese Tragweite nicht erreichen und laden die nach wie vor genauso wie im Kulturhauptstadtjahr wieder ein, gemeinsam mit uns Projekte zu machen.
Als ein Erfolg der Kulturhauptstadt werden oft auch gerade in Bad Ischl etwa Infrastrukturprojekte wie die Leha Villa oder das Stadtmuseum vorgebracht, obwohl diese Projekte teilweise nur indirekt mit der Kulturhauptstadt zu tun haben und ja auch inhaltlich nicht unbedingt jetzt zentral zu verorten sind. Es sind ja auch keine Räume sozusagen, die offene Räume sind, die Menschen einladen, hier Kultur zu machen. Ist das für dich nachvollziehbar, dass man das so macht?
Da muss man differenzieren, weil verschiedene Kulturhauptstädte verschiedene Möglichkeiten haben, Infrastruktur zu finanzieren. In unserem Fall war das so, dass Infrastrukturinvestition nie Teil des Programmbudgets war. Das heißt, dieses Budget, das wir zur Verfügung hatten als Kulturhauptstadt GmbH, war rein für inhaltliche Projekte.
Also, darf ich zwischenfragen, warum eigentlich?
Das hängt an Entscheidungen und auch der Möglichkeit, wie viel Budget für eine Stadt oder Region dann zugeschossen wird aus anderen Töpfen. Und es ist eben in dem Fall so entschieden worden, dass es eine Programmhoheit gibt in Form eben von dieser Kulturhauptstadt GmbH, die dann die inhaltlichen Projekte gemacht hat. Und wir haben natürlich diesen fördernden Stellen, die Infrastrukturprojekte dann fördern konnten, kommuniziert, welche Projekte jetzt für Kulturhauptstadtjahr vorrangig wären. Und das sind natürlich die Kulturhäuser und die Museen gewesen. Es ist auch Teil vom Bitbook zum Beispiel gewesen und diesem ganzen Prozess, dem Kulturhauptstadtprozess auch, dass die Museen revitalisiert werden, dass die sichtbarer gemacht werden und dass sie auch natürlich renoviert werden. Wir haben beitragen können, dass wir inhaltliche Impulse da reingeben und haben natürlich, also da primär ist die Umsetzung bei der Stadt gelegen in Kooperation eben mit den Ländern zum Beispiel. Also kommt dann darauf an, welche Gemeinde da welche Kulturinstitution revitalisiert hat in den vergangenen Jahren. Und das haben eben die Gemeinden vorangetrieben und wir haben ihnen inhaltlichen Input geliefert, um diese Revitalisierungen auch wirklich am Zahn der Zeit inhaltlich zu gestalten und das dann zu integrieren in der Region. Und dadurch sieht man, dass man halt durch kooperative Arbeit, wenn man jetzt vielleicht nicht alles selber entscheiden kann als Kulturhauptstadt, aber in dieser Kommunikation, in diesem Dialog können gute Dinge entstehen. Und ich glaube, wir sind alle daran interessiert, dass Orte der Kultur und Orte der Geschichte in der Region erhalten werden. Das ist in ländlichen Räumen tendenziell immer sehr schwierig, also gerade historische Gebäude für die Nachwelt zu erhalten. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, Bad Ischl hat da einen guten Aufschlag gemacht und natürlich nicht nur Bad Ischl, also es ist ja eingebunden, das Theater revitalisiert werden und vielleicht kann man sich an diesen Prozessen ein Beispiel nehmen, jetzt auch für weitere Interventionsflächen in der Region, wo man eben diese offenen Orte, diese offenen Räume, die es ja aktuell auch schon gibt, auch für freie Szene, weiterhin erhält. Ich glaube, das kann man auch hinkriegen. Also mit dieser vitalen Szene und mit dieser Kulturszene, die in der Region ist. Und wir haben jetzt gesehen im letzten Jahr, wie aktiv die Personen sind und was für Know-how da in dieser ländlichen Region zur Verfügung steht. Und wenn man denen das Handwerkszeug gibt, dann glaube ich, können wir richtig Meter machen in Zukunft.
Christina Jaric von der Kulturhauptstadt GmbH. Wir sprechen ja noch ein bisschen über ein Resümee des vergangenen Jahres, aber natürlich in erster Linie über einen Ausblick für die kommenden Jahre. Du hast das Bitbook erwähnt, wenn man sich das ein bisschen in Erinnerung ruft und dann einen Abgleich mit dem vornimmt, was tatsächlich passiert ist. Wo gibt es da für dich die größten Diskrepanzen eigentlich?
Also das Bitbook war immer Richtschnur für diese Umsetzung der Kulturhauptstadt. Das war in unserer Kulturhauptstadtregion immer sehr zentral. Ich habe den Vergleich ja zu anderen Kulturhauptstädten, das ist nicht immer so. Ich war zum Beispiel jetzt gerade vergangenes Wochenende auf der offiziellen Kulturhauptstadteröffnung der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025. Die sind gemeinsam mit Nova Gorica und Gorizia in Italien, Slowenien 2025 eben amtierende Kulturhauptstadt. Wir haben da enge Kooperationen nach Chemnitz. Und da wurde sich zum Beispiel dafür entschieden, dass man nach einem Bewerbungsbuch einen gewissen Cut vornimmt, also einen Schnitt macht und da noch einmal das ganze Bitbook evaluiert und da auch dann einiges umgekrempelt hat. Das ist in unserem Fall so gewesen, dass man natürlich ein Bewerbungsbuch zur Kulturhauptstadt nur einmal sich anschauen muss im Verlauf der Zeit, welche Projektideen sind realisierbar und welche nicht. Bei manchen Projekten haben dann auch, also haben sie Situationen von Einreichenden zum Teil auch verändert und die sind dann zurückgezogen worden. Es waren auch manche, haben inhaltlich nachgeschärft werden müssen, was dann auch passiert ist. Und in unserem Fall sind so circa 65% der Projekte aus dem Bewerbungsbuch tatsächlich im Titel ja umgesetzt worden. Das ist im Vergleich zu anderen Kulturhauptstädten sehr hoch. Und es ist auch bei unserer Kulturhauptstadt der Fall, dass das Kernteam des Bewerbungsteams eigentlich nach wie vor eine sehr wichtige Rolle in der Umsetzung der Kulturhauptstadt spielt. Das ist auch nicht selbstverständlich, war bei uns auch der Fall. Und ich glaube, das ist auch unterm Strich ein Erfolgsrezept. Also, dass man die Ideen, die Visionen, die Personen mit an Bord behält, die einfach diese Idee und diesen Impuls für die Region von Anfang an vorgehabt haben.
Manche Dinge waren vielleicht von außen betrachtet ein bisschen befremdlich, etwa, dass im Bitbook ein sehr großer Teil auch dem Overtourismus, den negativen Auswirkungen des Tourismus gewidmet worden ist und dass jetzt im Nachhinein sozusagen die Steigerung der Tourismuszahlen als eine der wesentlichen und prominentesten Erfolge dieser Kulturhauptstadt also präsentiert wird. Wie siehst du das?
Verschiedene Partner in so einem Projekt haben natürlich verschiedene Ansprüche, aber ich glaube, gerade in der Zusammenarbeit mit dem Tourismus haben wir es geschafft, dass wir eben trotzdem zeigen oder auch miteinander entwickeln, dass eine qualitative Tourismusregion nicht nur an den quantitativen Zahlen der Besucher und Besucherinnen hängen, sondern daran, dass wir die Leute auch von außen potenzielle Gäste einladen, Programme mitzuverfolgen. Und es ist ein Teil vom Bewerbungsbuch bereits gewesen, dass wir Gäste, die in Salzkammergut kommen, eben mehr als Mitgestalterinnen oder Mitgestalter sehen der Region und dass wir sie auch länger hier behalten. Also es ist ja das Ziel von einem Kulturtourismus, dass zum Beispiel ein Gast eine längere Aufenthaltsdauer hat. Ich verwende da jetzt Begriffe aus dem Tourismus, was natürlich nicht mein Spezialgebiet ist, aber gerade aus dieser transdisziplinären Arbeit entstehen ja dann auch neue Dinge. Also Tourismus weiß, dass Kultur ein wichtiger Faktor für sie ist, dass man qualitativen Tourismus fördert, der eben nicht belastend ist für die Region. Weil belastend ist für uns, und ich bin aus Ebensee, und belastend für die Region ist wirklich, dass die Blechlawine mit dem Tagesgast hereinrollt. Blechlawine im Sinne von, dass wirklich ganz viel Pkw teilweise noch genutzt werden, die da dann kommen für ein paar Stunden und dann aus der Region wieder verschwinden und eigentlich von sich selber nichts dalassen und sich kaum mit der Region befassen. Und das haben wir jetzt im vergangenen Jahr schon gemerkt, dass Personen, die in die Region kommen, nicht nur kurz reinschneien, hat bestimmt auch gegeben natürlich, aber es hat die Möglichkeit gegeben für die Personen, dass sie sich wirklich mit der Region auseinandersetzen, dass sie sich mit der Kunst und Kultur vor Ort auseinandersetzen und dass sie dadurch einfach ein anderes Gefühl auch für die Menschen und für die Region an sich kriegen. Unser Ziel war auch, dass wir einen nachhaltigen Kulturtourismus durch unser Programm fördern und dass wir zum Beispiel auch bei Projekten, wo wir gewusst haben, es kommen viele Leute, einfach den öffentlichen Verkehr mitpromoten. Also dass wir den Personen im Vorfeld gesagt haben, ihr könnt öffentlich anreisen, denen auch gesagt haben, wie sie anreisen können und wieder rauskommen. Und wir haben halt versucht, das positiv zu machen. Also dass man Personen einlädt, einfach die Region auf andere Weise zu erleben, weil man eben nicht mit dem Pkw anreist.
Ein Schwachpunkt, den manche der Kulturhauptstadt angekreidet haben, war die Kommunikation vor allem mit der Bevölkerung des Salzkammerguts. Jetzt wollt ihr für längerfristig auch hier wirksam werden. Wie legt ihr sozusagen eure Kommunikationsstrategie an?
Also man darf nicht vergessen, dass so eine Kulturhauptstadt Europas ein wahnsinniges Unterfangen ist. Und das Salzkammergut hat sich erstmalig dazu entschlossen und drüber getraut, wirklich da in einer ländlichen, alpinen Region so einen Kulturhauptstadttitel zu stemmen. Und das ist in Ballungszentren oder größeren Städten schon eine Herausforderung und wird dann in der Region um dieses kleine Schäufelchen nur komplizierter eigentlich oder nur herausfordernder. Und wir haben gemerkt, dass wir unterm Strich vielleicht einfach in ländlichen Regionen, also wann Kulturhauptstadttitel an ländliche Regionen weiterhin vergeben werden sollen, müssten die Teams mehr Vorbereitungszeit bekommen, weil einfach viel Klärungsbedarf besteht. Wir haben zum Beispiel auch immer erklärt, wieso heißt es Kulturhauptstadt, wenn ihr eine Region seid. Und wir haben das gebetsmühlenartig wiederholt, wieso das so ist, haben das versucht, so verständlich wie möglich an die Informationsempfängerinnen zu bringen. Und dafür sind halt diese Jahre, die du zur Verfügung hast, für die Vorbereitung, den Aufbau und die Umsetzung der Kulturhauptstadt, also mit der Bewerbungsphase 7 Jahre, ohne Bewerbungsphase 5 Jahre inklusive Titeljahr, das klingt sehr viel. Aber unterm Strich, und wenn du dir anschaust, was von einer Kulturhauptstadt Europas alles verlangt wird, ist das sehr knapp. Und wir haben versucht, dass wir eben in dieser sehr knappen Zeit für die Kulturhauptstadtregion das Beste rausholen und bestmöglich sichtbar und erreichbar sind. Und ich glaube, das haben wir geschafft und werden da jetzt in Zukunft auch natürlich weiter auf Kommunikation setzen, im Gespräch bleiben auch mit Personen und Organisationen, mit denen wir jetzt in den letzten Jahren schon viel entwickelt haben und mit denen gemeinsam dann uns überlegen, wie man auch dieses regionale Kommunikationsnetzwerk, das jetzt eben impulsartig aufgebaut wurde, weiter ausrollt.
Christina Jaric, ja, ihr seid zum einen am Abschließen eines großen Projekts, gleichzeitig am Anfang eines fortlaufenden und weiterführenden Projekts. Was sind die nächsten und wichtigsten Meilensteine für euch?
Die Meilensteine dieser Zukunftsbewegung, sage ich jetzt einmal, oder dieser Aufbruchbewegung. Also wir haben uns auch dem Aufbruch des Salzkammerguts verschrieben jetzt für die nächste Zeit, im Sinne von, wir wollen diese Energie, diese Euphorie auch, die jetzt im letzten Jahr entstanden ist, nicht abbrechen lassen. Werden auch zum Teil angesprochen von Personen, die uns fragen, ob wir weitermachen, ob es was weiter gibt bei der Kulturhauptstadt. Und wir wollen eben diesen Aufbruchmoment nutzen, dass wir eine nachhaltige Kulturentwicklung in der Region verankern können, was ja auch schon von Anbeginn Teil dieser Bewerbungsinitiative war zur Kulturhauptstadt. Die Meilensteine, die wir jetzt sehen in nächster Zukunft, ist sichtbar bleiben, ansprechbar bleiben vor allem, weil wir diesen Aufbruchprozess nur mit regionalen Partner, Partnerinnen machen werden und können. Wir möchten eben diese Vernetzungen, die wir jetzt aufgebaut haben in den letzten Jahren, für die Region weiter erhalten. Also das sind zum Beispiel auch internationale Kontakte, die wir jetzt ganz stark genutzt haben im vergangenen Jahr und in den Aufbaujahren. Das sind Kontakte zu anderen Kulturhauptstädten, das sind Kontakte zu internationalen Kulturinitiativen, die an ähnlichen Themen arbeiten wie wir, wo wir uns einfach auch Impulse holen für weitere Projekte und Kooperationsprojekte. Das sind zum Teil auch internationales KünstlerInnen-Netzwerk, das wir jetzt aufgebaut haben, das wir einfach weiter nutzen wollen. Also so eine Kontinuität reinbringen ist jetzt einmal das oberste Ziel. Und dann, wenn quasi die Basis dafür geschaffen wird, hätten wir die Vision eines transdisziplinären Kunstfestivals für die Region, eine Art Salzkammergut-Biennale, wo man dann auch zusätzlich zu diesem kontinuierlichen Kulturentwicklungsprozess sichtbares Programm macht, also sichtbar auch über nationale Grenzen hinweg und mit einer Strahlkraft, die regionale Initiativen, KünstlerInnen und Kulturorganisationen sichtbar macht.
Wie konkret ist das schon? Ist das wahrscheinlich, dass das kommt, oder?
Ich bin radikale Optimistin und sage, wir bekommen das hin.
Christina Jaric, vielen Dank fürs Kommen und ich wünsche euch alles Gute für eure Arbeit und dem Salzkammergut ein kulturelles Weiterkommen.
Danke fürs Gespräch.
Christina Jaric, Teil des Teams, das die Nachfolgeorganisation der Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut übernimmt, zum Thema Was bleibt von 2024 und was kommt? Kontroverse Sichtweisen werden die Nachbetrachtung des Kulturhauptstadtjahres wahrscheinlich auch weiterhin begleiten. Welche dauerhaften kulturellen und gesellschaftlichen Auswirkungen dieses auf die Region gehabt hat oder auch nicht, das werden wohl erst die nächsten Jahre wirklich zeigen. Zuversicht ist sicher angesagt und dem Team alles Gute zu wünschen. Das Freie Radio Salzkammergut hat eine Vielzahl von Beiträgen zum Thema gestaltet. Das FRS hat ja auch mit einem eigenen Projekt Radiotransfer daran teilgenommen, indem wir den Austausch gesucht haben mit Radiomachenden aus Ländern, in denen die Medien- und Pressefreiheit stark eingeschränkt ist, wie etwa in Ungarn. Das meiste davon gibt es zum Nachhören, auch die eigene Sendereihe Radiotransfer, alles auf unserer Homepage. Wir wechseln das Thema von der Weitführung des Kulturbegriffs zur oftmals Engführung des geschlechtlichen Rollenbildes. In dem Fall des männlichen Rollenbildes, unter dem nicht nur Frauen, sondern manchmal auch die Männer selbst leiden können. Seit kurzem gibt es in Bad Ischl eine sogenannte Männerberatungsstelle. Was das ist, an wen sie sich richtet und welche gesellschaftlichen Fragestellungen sich daraus ergeben, darüber habe ich mit Bernd Naprutnik gesprochen. Bei uns im Studio Bernd Naprutnik von der Beratungsstelle Männerwelten. Hallo bei uns im Studio.
Hallo, guten Tag.
Ja, eine Beratungsstelle für Männer, das klingt vorerst noch ein bisschen unspezifisch. An wen genau richtet sich die Männerberatung? An welche Männer genau richtet sich die Männerberatung?
Ja, wie der Name es schon sagt, Männerberatung. Dazu gehören natürlich die Burschen, man sagt ab dem 10. Lebensjahr, und es geht bis ins hohe Greisenalter. Warum Männerberatung explizit? Ganz einfach erklärt, Männer betrachten wir als geschlechtsspezifisch einfach unterschiedlich. Es ist definitiv so. Und wir alle leben in unterschiedlichsten Rollenbildern. Und eines davon ist halt ein Männlichkeitsnarrativ, wo man dann sagt, ist das jetzt förderlich oder ist es weniger förderlich?
Es gibt ja schon Erfahrungen, die gesammelt worden sind in Salzburg. Die Stelle gibt es jetzt schon länger. Mit welchen Problemstellungen kommen da zum Beispiel Männer?
Also wie gesagt, vom 10. Lebensjahr sind die Burschen teilweise in einer Krisensituation, weil dann schießt einmal das Testosteron richtig ein. Die Kinder, Burschen, werden zu jungen Männern, kennen sie diesbezüglich schon mal schwer aus, und da unterstützen wir es. Häufig passiert es halt dann immer wieder auch, dass es sehr stark zu diesen Diskrepanzen kommt von diesen vorhin angesprochenen Männlichkeitsrollen oder Rollenbildern. Und insofern ist es in jeder Situation, und jetzt sage ich, ab dem 10-Jährigen, das geht dann weiter mit Arbeitssuchenden, das geht weiter in Partnerschaften, das geht im Beruf, das geht dann in der Ehe als Vater bis hin zur Verrentung, also wenn man in Pension geht. Also es gibt überall Übergänge, und bei diesen Übergängen kommt man natürlich in Krisensituationen, genau in diesen Konflikten oder Krisensituationen, da stehen wir einfach akut auch zur Seite.
Welche Rolle spielt dabei auch die Gewaltprävention?
Also in den Medien hört man schlussendlich immer wieder das Extrem. Femizide kommen meistens dann irgendwann, wenn die 16 Tage sind, im November, Dezember, da poppt es dann auf. Der Mann wird oftmals als toxisch dargestellt, und derjenige, der dann der Täter ist, stimmt aber nicht ganz, sondern der Mann ist auch hundertprozentig Opfer, nämlich Mann gegen Mann, wo oftmals Gewalt immer wieder auch festzustellen ist. Und dieses Thema der Gewalt ist schlussendlich einfach nur die Ausuferung unzufriedener oder mangelnder Konfliktlösungsfähigkeiten. Und genau diese Konfliktlösungsfähigkeiten, die unterschiedlichen Möglichkeiten, als zuzuschlagen oder physische Gewalt anzuwenden, genau über das möchte man natürlich ganz primär immer wieder berichten, beziehungsweise auch unterstützend einwirken, auch präventiv, nicht nur reaktiv. Also dass jetzt wirklich Männer, die mit einem Aggressionsproblem zu uns kommen, natürlich gern, aber viel wichtiger ist, dass man aufklärend in der Richtung agiert. Und darum bin ich auch hier im Radio und bin dankbar, dass ich sprechen darf.
Wie wird bei der Männerberatung dann mit den einzelnen Problemstellungen umgegangen, also zum Beispiel Gewaltprävention, aber auch andere Probleme, wie wird gearbeitet?
Also grundsätzlich unterscheiden wir, dass wir sagen, okay, es kommen die Männer zu uns mit einem direkten Problem, mit einer direkten Unterstützungsbitte, wo wir sagen, wir gehen dann direkt auf das ein. Das ist der beratende Kontext. Es gibt natürlich auch der aktive, und das ist mir auch viel sympathischer, wo wir proaktiv nach außen gehen und wo wir dieses Thema der Männlichkeit in den Vordergrund stellen, diese Männlichkeitsrollen in den Vordergrund stellen. Und da erinnere ich jetzt nur daran, schon vor über 30 Jahren hat der deutsche Sänger Grönemeyer schon darüber gesungen, wann ist ein Mann ein Mann? Und so beispielsweise beginnt bei uns ein Workshop mit Jugendlichen. Ja? Oder auch mit Flüchtlingen, die integrationswillig sind. Und dann sprechen wir darüber, über die unterschiedlichen Männlichkeitsbilder, über die Rollen der Männer. Und so entsteht dann der Zugang von dem Mannsein oder vom Mannsein und dort über die Stärke. Und über dann gibt es natürlich immer auch den Konnex zum Konflikt. Und der Konflikt ist der Zugang zu den Lösungen, zu den unterschiedlichen Lösungen und natürlich dann schlussendlich das Gewaltthema.
Das ist ja keine leicht zu beantwortende Frage. Wann ist der Mann ein Mann?
Genau, das ist nicht so klar definierbar, weil es gibt unterschiedlichste Ausprägungen und es gibt kein einziges Rollenbild. Es gibt eine Unzahl von Ausprägungen des Mannes. Und man kann jetzt nicht sagen, Mann ist so, weil genau das ist die Problematik der Einschränkung. Weil wenn ich sage, Mann ist so, dann habe ich keine andere Möglichkeit mehr. Und genau in der Situation kommt es dann zu Einengungen und natürlich zu Konflikten. Weil wenn er dann aus seinem Naturell nicht so wäre, dann kann er das Problem innerhalb der Familie haben oder innerhalb der Arbeitsstätte oder innerhalb der Gesellschaft.
Kommen wir noch zurück zu der Arbeit mit Beratungssuchenden. Nach welchen Methoden wird da vorgegangen? Was macht einen Männerberater eigentlich zu einem Männerberater? Was ist da die Ausbildung?
Also grundsätzlich gibt es unterschiedlichste Ausbildungen. Also wir haben mal eine psychologische, psychosoziale, soziale Ausbildung, aber wir kommen aus den unterschiedlichen Feldern. Das Wichtigste, was bei uns Männern, wir sind derzeit 12 in Salzburg, aber auch aufgeteilt in einzelne Regionen, ist das, dass die entsprechende Haltung gegeben ist, nämlich die Haltung, diese offene Einstellung gegenüber der Unterschiedlichkeit der Männer. Und wenn man sagt, welche Methoden werden angewandt, dann fixieren wir uns auch da nicht auf Methoden, sondern wir sind komplett offen, jeder mit seinem eigenen Zugang, aber immer sehr empathisch, verständnisvoll orientiert als Person, aber auch sehr klar und abgegrenzt in der Bewertung des Verhaltens des Klienten. Sprich, wenn man jetzt hat, weil du das angesprochen hast, die Gewaltbereitschaft, dann ist es notwendig, dass man den Menschen nicht zur Gänze sieht, dann man als Ganzes betrachtet, aber das Verhalten klipp und klar ablehnt.
Jetzt ist es so, wenn ich von mir aus gehe, wenn ich jetzt ein Problem habe, dann überlege ich mir, was das Problem ist und wer sich da gut auskennt. Da komme ich aber nie und nimmer auf die Idee, dass ich zu einer Männerberatung gehe. Warum braucht es eine Männerberatung? Warum gibt es eine Männerberatung?
Also wir sehen uns als Unterstützungseinrichtung der Gesellschaft, als niederschwelligen Zugang, bevor man jetzt wirklich zu einer psychologischen oder psychotherapeutischen Beratung geht, scheut er das sehr häufig und sehr gerne und überlegt sich das, ob er das tun will, weil teilweise wird es dann auch sehr schnell als pathologisch irgendwie angesehen. Und wir haben ja einen Großteil unserer Männer sind auch gerade in Konflikten wie Trennung oder Scheidung, die zu uns kommen. Das ist ein ganz konkretes Problem, das natürlich auch dann sehr juristisch behandelt wird. Aber auch neben dem juristischen Thema ist es das psychosoziale Thema. Ja? Also wie geht der damit um? Und das ist zum Beispiel ein Einstieg in die Männerberatung. Und darum sage ich, diejenigen, die nicht gleich zu einer Therapie gehen wollen, die kommen zu uns.
Bernd Nabrutnik von der Beratungsstelle Männerwelten bei uns im Studio. Wir haben viel gehört über Rollen, Verhalten, Rollenverständnis, traditionelle Rollenbilder von Männern, eine Hinterfragung der männlichen Rollenbilder. Wäre es ein Erfolg der Männerberatung, wenn es eines Tages keine Männerberatung mehr nötig hätte?
Also es wäre im Allgemeinen ein Erfolg, wenn es keine Frauenberatung, keine Männerberatung mehr gäbe. Nur wir sind grundsätzlich so aufgestellt, dass wir ein soziales Wesen sind, dass wir uns unterstützen. Und wir werden immer uns gegenseitig unterstützen. Vor vielen tausend Jahren war es vielleicht mehr über die Familie, über die Religion. Es hat immer unterschiedliche Stellen gegeben. Ja? Und die Männerberatung hier im Salzkammergut ist, das ist auch der Grund, warum ich damit dafür angetreten bin, einfach einmal, dass es auch da eine Männerberatung gibt. Beispielsweise in der Steiermark gibt es in jedem Bezirk bereits einen, im Burgenland, auch im Tiroler Land. Also wir sind da jetzt zum Glück auch angetreten und aufgeschlossen entsprechend.
Bernhard Brutnik, Dankeschön fürs Kommen.
Danke auch, danke vielmals.
Bernd Nabrutnik von der Männerberatungsstelle Männerwelten, die seit kurzem auch eine Anlaufstelle in Bad Ischl hat. Nähere Informationen gibt es auf männerwelten.at. Termine können über die Telefonnummer 0664 8006 8091 vereinbart werden. Diese Telefonnummer und die Internetadresse gibt es auf unserer Homepage nachzulesen. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.